Was für eine Freude! Wir sind beschenkt worden mit wunderschönem Wetter. Jetzt hat es endlich wieder mal ein bisschen geregnet. Das tut der Natur auch gut. Dafür sind wir auch dankbar. Aber vielleicht hat ja das der eine oder andere genutzt für einen Spaziergang oder eine Wanderung. Aktuell beschränken sich meine Spaziergänge zwischen Spielplatz und Spielplatz, also ein eher kleiner Radius. Aber vielleicht hat der eine oder andere von euch die Gelegenheit gehabt, mal auch eine Wanderung zu machen in die Berge. Ich kann mich noch gut erinnern, ich bin mit meiner Frau oft gerne auch wandern gegangen. Und eines Tages waren wir in St. Gallen auf dem Freudenberg. Wunderschöner Ausblickspunkt, wo man die Bodenseeregion sieht, auch auf St. Gallen runter. Und wenn man den Kamm noch ein bisschen weiterläuft, steht da plötzlich ein riesiges Kreuz. Eigentlich völlig fehl am Platz. Und ich bin da hingegangen, blieb kurz stehen und habe mich gefragt, warum steht das Kreuz hier da? Viele Leute laufen daran vorbei. Es gibt viele, die mit den Hunden dort durchlaufen oder durchjoggen oder wie auch immer. Und ich frage mich, wissen die Leute, was das Kreuz bedeutet? Für was dieses Kreuz steht? Es steht einfach nur so da. Es hat kein Schild, keine Erklärung oder sonst irgendwas. Es steht einfach nur so da. Und ich kenne viele, für die steht der Karfreitag auch einfach nur so da im Kalender. Schön, man hat einen Feiertag, man kann mal länger schlafen oder was auch immer, aber er steht einfach nur so da. In diesen Tagen habe ich die Geschichte von Karfreitag, die Passionsgeschichte, wieder gelesen. Vielleicht habt ihr das auch gemacht. Die Bibel ist sehr spannend, dass in allen vier Evangelien Markus, Lukas, Matthäus und Johannes berichten von diesem Geschehen. Jeder aus einem anderen Blickwinkel hat das niedergeschrieben. Und für die römischen Soldaten war dieser Tag auch ähnlich wie jeder andere. Sie mussten die Befehle von den Oberen befolgen, eine weitere Kreuzigung, wobei diese Kreuzigung schon irgendwie eine beachtliche eine irgendwie Besonderheit in der Luft lag. Viele Leute waren angeregt, das ganze Volk war irgendwie angeregt über diesen Jesus. Aber sie ahnten noch nicht, was sie da taten. Und als Jesus am Kreuz hing, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, heute würde Jesus noch genau das Gleiche sagen. Für Menschen, die einfach den Karfreitag vorbeiziehen lassen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder Menschen, die als Schmuck das Kreuz tragen. Aber warum? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich freue mich mit euch, diesen besonderen Tag zu feiern, zu gedenken. Ihr habt euch entschieden, mir ist es nicht egal, sondern ich möchte daran denken, was da geschah. Und ich freue mich, gemeinsam mit euch diesem großen Gott zu nähern. Und ich glaube, wir können das Kreuz nie ganz fassen oder verstehen. Wir brauchen Gottes Hilfe und darum möchte ich nochmal beten. Jesus Christus, es ist mit Worten schwer zu beschreiben, was du am Kreuz getan hast. Darum ist es mein Gebet, dass du zu uns sprichst. Himmlischer Vater, begegne uns mit deiner kraftvollen, lebensverändernden Botschaft. Öffne unsere Augen und Ohren, damit wir verstehen dürfen, damit wir deine Schönheit, deine Majestät erfassen dürfen in unserem Herzen. Herr, ich bitte dich für alle, die heute hier sind, lass uns deine Kraft und Freude spüren und erleben. Jesus, wir danken dir für das Kreuz. Wir danken dir für das, was du getan hast. Herr, öffne unser Herz, dass wir verstehen dürfen, was du gemacht hast.
Wir wollen dir alle Ehre geben, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Bevor die Stunde der Kreuzigung gekommen ist, kam es zu einem traurigen, beschämenden Moment. Es war bereits Abend, dunkel, die Jünger waren durcheinander, denn Jesus wurde gerade von den römischen Soldaten gefangen genommen und einer unter den Zwölfen, Judas, hatte Jesus mit einem Kuss verraten. Kampfeslustig, aber doch irgendwie unglücklich, zückt Petrus das Schwert und haut dem Hohepriester das rechte Ohr ab. Jesus gebietet sofort Einhalt zu gebieten, steckt eure Schwerter weg und heilt das Ohr. Er wusste, jetzt ist meine Stunde gekommen. Petrus möchte dieses ganze Geschehen von der Nähe verfolgen, kämpft sich durchs Kidron-Tal hindurch bis zu dem Ort, wo der Hohe Rat tagt, wurde Jesus verhört. Jesus kämpft sich durch zum Tempel. Im Vorhof bleibt er stehen, er sieht ein Feuer und im Licht von diesem Feuer wird er erkannt von einer Magd und die schreit durch den Vorhof: Du bist doch mit diesem zusammen. Petrus: Nein, 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 ich habe nichts mit dem zu tun. Er leugnet die Gemeinschaft mit Jesus und das mehrmals. Und nachdem Petrus dreimal verleugnet hat, ja sogar geschworen hat, krähte der Hahn. Und dann passiert etwas ganz Besonderes, das schreibt nur Lukas in seinem Evangelium, in Lukas 22, Vers 60 folgende. Beim dritten Mal, aber Petrus stritt es wieder ab. Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Im selben Moment, während er noch redete, krähte ein Hahn. Und jetzt kommt's. Der Herr, das ist Jesus gemeint, drehte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr ihm gesagt hatte. Noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Und Petrus lief hinaus und weinte heftig. Was war das für ein Blick von Jesus? Jesus begegnete diesem Petrus in seiner dunkelsten Stunde. Aber Jesus schreit nicht über den Hof: Was machst du? Du gehörst zu mir! Nein, Jesus ist still. Kein verurteilendes Wort, nur ein Blick. Inmitten von falschen Anschuldigungen und vom falschen Verhör, das um ihn herum geschah, hebt er seinen Blick und schaut Petrus an. Kurz darauf läuft Petrus weg und weint bitterlich. Er erinnert sich an das gemeinsame, schöne Abendessen, der Gang gemeinsam zum Ölberg, wo sie miteinander Loblied gesungen haben. Und wo Jesus in dieser Stunde den Jüngern gesagt hat: Ihr alle werdet euch von mir abwenden. Und Petrus, wagemutig, auch wenn alle anderen von dir abwenden, ich nicht. Und Jesus sagte: Wenn der Hahn kräht, dann hast du mich dreimal verleugnet. Petrus musste weinen. Jesus hatte recht. Petrus, ich habe mich von ihm abgewandt. Er weinte stark. Der Hahn krähte genauso, wie es Jesus vorausgesagt hatte. Petrus ist bis ins Innerste bestürzt. Innerhalb von wenigen Stunden hat er von seiner wagenmutigen Aussage sich von Jesus abgewendet. Warum? Wir wissen es nicht. Vielleicht hat er selbst Todesangst, dass er plötzlich mit ihm das Gleiche passiert wie mit Jesus. Vielleicht wollte der andere Jünger schützen, damit nicht die anderen Jünger auch noch irgendwie in Verruf geraten. Was wir wissen ist, dass er beschämt war. Beschämt über sich selbst. Er weinte bitterlich über sich selbst. Ich bin so froh über diese Geschichte. Und ich denke, ich bin manchmal so wie Petrus.
weiß nicht, ob du auch eine solche Situation kennst, wo du beschämt über dich selbst bist. Wie Petrus schämt man sich, dass man etwas gesagt hat, behauptet hat, und im Nachhinein ist es doch ganz anders herausgekommen. Man schämt sich wie Petrus für die Gemeinschaft, für die Nachfolge mit Jesus. Ich möchte Jesus doch gefallen, aber schaffe es nicht. Auch unabhängig, ob wir mit Jesus unterwegs sind oder nicht, da gibt es Momente, wo wir einfach so über uns schämen. Man schämt sich vielleicht, dass man das eigene Temperament nicht im Griff hat. Vielleicht bist du Mama und in einem Moment schreist du die Kinder an und du hast dir geschworen, ich will nie so werden wie meine Mutter. Und genau in diesen Momenten weißt du, ich bin genau wie sie. Männer schämen sie sich, weil ihre Hand ausgerutscht ist. Weil sie, um besser dazustehen, andere schlecht machen. Oder man schämt sich, dass es in der Ehe nicht gut läuft. Wir schämen uns vielleicht, weil wir süchtig sind und diese Sehnsucht nicht im Griff haben. Man schämt sich, dass man das Leben nicht allein meistern kann, dass man Hilfe braucht. Man schämt sich, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Man schämt sich vielleicht, Schuld auf sich geladen zu haben. Obwohl diese Schuld schon lange vergeben ist, schämt man sich immer noch. Und vielleicht schämt man sich sogar über etwas, was einem angetan wurde, wo wir nichts dafür können. Wo andere uns etwas angetan haben. Man fühlt sich mangelhaft, wertlos, erniedrigt, ohne jede Würde. Scham ist das Gefühl, nicht zu genügen. Wie tief beschämt muss Petrus in diesen Stunden, diesem Moment gewesen sein? Ein Versager? Hast du dich auch schon mal als Versager gefühlt? In unserer Gesellschaft stelle ich fest, dass wenige bekennen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, aber sehr wohl bekennen sie, dass sie sich schämen über das, was sie getan haben. Und diese innere Not führt zu einer neuen Art von Schamkultur. Scham gab es schon immer, aber vielleicht ist es jetzt in dieser Zeit noch deutlicher geworden. Wir schämen uns über das, was wir sind. Und wir wollen etwas sein und geben alles, diesen Schein auch irgendwie zu wahren, sogar innerhalb in der Gemeinde versuchen wir, etwas darzustellen und investieren viel Zeit darin, von anderen gut auszusehen. Warum, Petrus, wolltest du nicht zugeben, mit Jesus unterwegs zu sein? Hast du Furcht? Was, wenn es herauskommt, werde ich wie Jesus sterben? Bei uns ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch wie bei Petrus, aber doch so dramatisch, dass wir auch unser Gesicht verlieren können. Dass wir unsere Würde verlieren. Kennst du diese Not? Der Hahn krähte zweimal und Petrus wusste, ich habe versagt. Ich habe mich von Gott abgewandt. Doch dann der Blick von Jesus trifft mitten ins Herz. Jesus, wer bist du? Es ist schon eine ganz krasse Geschichte, die wir da in der Bibel lesen dürfen. Jesus wird als Verbrecher gefangen genommen, mit Schwerter. Römer mussten kommen, um diesen Jesus gefangen zu nehmen. Man musste falsche Zeugen kaufen, um ihm irgendeine Last anzulegen, denn man fand keine Schuld an ihm. Er wurde zu Pilatus gebracht, doch er fand keine Schuld. Und seine Frau, nach einer schlimmen Nacht voller Albträume, warnt sie ihren Mann Pilatus, verschuldige dich nicht an ihm. Doch er gab dem Willen des Volkes nach, weiß nicht, ob bald Wahlen anstanden oder ob er auch das Gesicht nicht verlieren wollte. Er ordnete an, dass man ihn geißelt. Ja, er wurde geschlagen. Es ist keine schöne Gute-Nacht-Geschichte. Es ist die größte Beschämung der Weltgeschichte. Man drückt dem Unschuldigen eine Dornenkrone auf, schlägt ihn ins Gesicht, spuckt ihn an, ein purpurnes Gewand wird um ihn gelegt, ein Rohr wird ihm in die Hand gedrückt, alle verfügbaren Soldaten werden zusammengerufen und ein Schauspiel wird vorgeführt. Sie knien sich nieder und verspotteten ihn. Sie nehmen das Zepter, das Rohr aus der Hand und schlagen auf die Dornenkrone drauf. Blut fließt. Jesus wurde in aller Öffentlichkeit beschämt, entwürdigt. Welche Schmach. Und wir haben es wunderschön am Anfang von Jürgen gehört. Er ertrug alles still. Er sagte nichts. Anstelle von Jesus wird der Mörder und Verbrecher Barabbas freigegeben. Und nun stehen wir am Kreuz von Jesus. Er wird hingenagelt. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber das Kreuz ist die größte Schande. Es ist das Schlimmste, nur die allerschlimmsten Verbrecher wurden dort gekreuzigt. Auf jeden Fall nie einen Römer, weil dieser Tod war zu grausam. Der Anblick vom Kreuz war so beschämend, dass die Leute sich abgewandt haben. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber Jesus hing nackt am Kreuz. Völlig entblößt, völlig erniedrigt. Am Tiefpunkt der Weltgeschichte, wie es Jürgen so schön gesagt hat. Warum lässt sich Jesus am Kreuz so beschämen? Warum rechtfertigt er sich nicht? Genau das haben die Soldaten auch gefragt. Anderen hat er geholfen, aber sich selber kann er nicht helfen. Wenn du wirklich Gott bist, dann steig doch vom Kreuz herab und zeig deine Macht. Jesus antwortete, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Viel später haben auch die Jünger begriffen, die Apostel und mit ihnen auch Paulus, was da geschah. Und Paulus schreibt im Philipper 2, Vers 6 folgendes: Er, Jesus, war von göttlicher Gestalt, aber hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, wie ein Dieb an seiner Beute festhält. Nein. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich, in jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja bis in den Tod am Kreuz. Am Kreuz ist Jesus entblößt und erniedrigt. Warum? Warum hat das Jesus gemacht? Hier am Kreuz geht es um nackte Tatsachen. Hier am Kreuz wird jeder Sünde die Hülle genommen. Am Kreuz sehen wir, was Sünde ist und wohin Sünde führt. Sünde raubt alles und führt zur totalen Beschämung und schließlich zum Tod. Da ist kein Licht, sondern nur Finsternis. Es ist die Verdammnis. Warum ging Jesus ans Kreuz? Paulus schreibt an die Römer, er, damit ist Gott gemeint, hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Vielmehr hat er ihn in den Tod gegeben. Unfassbar. Und wenn er seinen Sohn ihn geschenkt hat, uns, wie viel mehr wird er uns auch alles andere schenken? Jesus gab sein letztes Hemd, sogar mehr als sein letztes Hemd. Er gab sein Leben. Sein unschuldiges Leben gab er für unser schambehaftetes, schulderfülltes Leben. Jesus gab alles für uns, für dich. Jesus Christus wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Jesus beschenkt uns mit dem Himmel. Er beschenkt uns mit dem, was er losgelassen hat, mit der göttlichen Gestalt, mit der Göttlichkeit. Er beschenkt uns mit seiner Liebe. Wie war wohl der Blick, als Jesus den Petrus anschaute? Wir wissen es nicht. Aber aus dem Kontext, wie wir Jesus kennenlernen, können wir Folgendes sagen. Es war auf jeden Fall nicht der Blick, ich habe es dir doch gesagt. Es war ein anderer Blick. Es war der liebende Blick. Petrus, genau dafür gehe ich ans Kreuz. Petrus, ich sterbe für dich, damit du Gnade, Vergebung und Würde wieder empfängst. Ich schenke dir meine unvergängliche göttliche Würde. Ich habe sie losgelassen, damit du sie bekommst. Am Kreuz passiert dieser sonderbare Tausch. Er ist so einzigartig, dass Worte dafür fehlen, es in einer Predigt irgendwie annähernd zu erklären. Jesus starb völlig entblößt am Kreuz, damit wir Hoffnung und Gnade finden. Am Kreuz passiert etwas Einzigartiges. Jesus wird bloßgestellt, damit wir mit unserem Rucksack, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, nicht schamrot werden mit dem, was wir getan haben. Er ertrug die Schmach für uns. Am Kreuz wird deutlich, ich muss mein Leben nicht im Griff haben. Und ich muss auch nicht mein Leben schön malen. Die Welt redet von Gutmenschen und Weltverbesserer. Paulus sagt über das Kreuz, die Weisheit der Welt wurde zur Torheit gemacht. Am Kreuz finden wir Frieden, echten, wahren Frieden. Jesus hat all deine Scham, all deine Schuld auf sich genommen. Es geht nicht mehr am Kreuz, geht es nicht mehr darum, was andere über dich denken oder wie du über dich denkst, sondern wie Gott über dich denkt. Und Jesus schaut dich an, wie er Petrus anschaut und sagt, ich vergebe dir, ich liebe dich, ich beschenke dich mit meiner Würde. Kannst du das glauben? Als der Hahn zweimal krähte, wusste Petrus, ich habe Schuld auf mich geladen. Ich habe mich sogar gegen Jesus gestellt. Petrus wurde seiner Schuld so bewusst, dass er heftig weinen musste. Und die Situation ist ja noch dramatischer, weil er ja noch nicht wusste, was Jesus da am Kreuz macht. Das war die letzte Begebenheit für Petrus, das letzte Gespräch mit Jesus. Wie unfassbar muss die Freude gewesen sein, als er dem Auferstandenen begegnet ist. Wow. Später, irgendwann nach Pfingsten, hat Petrus verstanden, was das Kreuz bedeutet und hat eine vollmächtigte Predigt gehalten am Pfingsten. Er hat gesagt, kommt mit eurer Schuld zu Gott. Und ich finde es so schön, Jürgen hatte die Idee, vielleicht habt ihr schon gefragt, was das für eine rote Tafel ist. Ihr werdet es nachher erfahren. Wir dürfen auch mit unserem, was uns bewegt, zu Gott kommen. Viele von uns wissen, wenn wir unsere Schuld bekennen, wenn wir sagen, wir brauchen Jesus als Erlöser, ja, dann vergibt er immer. Das ist der juristische Akt, sozusagen, der am Kreuz geschah. Aber es geschieht so viel mehr am Kreuz. Mehr, als ich heute erzählen kann. Am Kreuz tat Jesus auch etwas für unsere Scham. Und Scham ist ein Gefühl. Das Gefühl von Scham kann sogar so weit gehen, dass wir für etwas immer noch schämen, wo die Schuld schon lang vergeben ist. Wo uns die Würde geraubt wurde, ohne vielleicht etwas getan zu haben. Und das ist mein Fokus heute. Wo schenkt uns Jesus diese Würde wieder zurück? Wie macht Gott das? Und da müssen wir ganz am Anfang anfangen, wo Scham in diese Welt kam. Wir erinnern uns, Adam und Eva haben irgendwie nicht auf Gott gehört, sondern sie haben in ihrer Hochmut sich ebenfalls von Gott abgewandt. Und plötzlich erkannten sie, dass sie nackt sind. Sie schämten sich. Und dann haben sie sich versteckt, ähnlich wie Petrus, sie liefen weg. Ein natürlicher, auch gesunder, menschlicher Mechanismus, dass man Schutzraum sucht, wenn man sich beschämt fühlt. Das ist auch gut so. Und dann haben sie versucht, gebastelt, irgendwie mit einem Feigenblatt sich zu verdecken. Aber das ist nicht wirklich sehr nachhaltig, vielleicht im ökologischen Sinn, aber sobald ein kleiner Wind kommt, ja, ist nicht wirklich nachhaltig. Was hat Gott gemacht? Und schon da, ganz am Anfang, sehen wir ins Herz Gottes rein, ins Wesen, wie Gott ist. Er schlachtet ein Tier, Blut floss. Und aus diesem Fell macht er ein Kleid, bekleidet Adam und Eva noch bevor ihre Schuld irgendwie vergeben ist, umhüllt er sie, deckt ihre Scham zu. Genauso ist Gott. Eine Vorausschau auf das, was in unübertrefflicher Weise Jesus, Gott durch Jesus gemacht hat für uns am Kreuz. Am Kreuz passiert Folgendes: Wir werden mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet. Jesus' Blut floss und wir werden bedeckt mit Gottes Güte, mit seinem Kleid. Er umhüllt uns. Und wie macht er das? Jesus selbst hat das eines Tages mal seinen Jüngern erklärt. Sie haben es noch nicht verstanden damals, wahrscheinlich erst später. Die Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Eine unfassbare, tolle Geschichte. Und dort wird erklärt, wie das Herz vom Vater ist. Der junge, verlorene Sohn hat selbst verschuldet. Aber nicht nur selbst verschuldet, sondern auch durch äußere Umstände hat er jede Würde verloren. Alles wurde erniedrigt und beschämt. Und völlig beschämt läuft er zum Vater, in der Hoffnung, vielleicht irgendwie als Knecht oder irgendwas zu arbeiten. Völlig verzweifelt läuft er zu seinem Vater. Doch wie ist die Reaktion von Gott? Und genau das passiert, wenn wir mit unserer Schuld, wenn wir nachher das hier machen, das Bild müssen wir uns im Herzen prägen. Was geschieht dann? Als erstes, er rennt uns entgegen. Schon das ist unfassbar, ich werde da nicht weiter eingehen. Er rennt auf jeden Fall und küsst uns. Kein verurteilendes Wort, kein Blick, ich habe sie doch gesagt. Nein. Er küsst uns, umarmt uns. Und was passiert dann? Er bekommt das schönste Gewand. Genau das gleiche Symbol. Er umhüllt uns. Die ganze Beschämung wird bedeckt. Von Gottes wunderbarer Herrlichkeit wird sie bedeckt. Wir werden umhüllt mit der königlichen himmlischen Würde. Und dann bekommt der Sohn einen Ring. Wir selber können uns keine Würde geben. Das können nur andere. Übrigens, eine Gemeinde kann anderen Beschämten auch Würde geben. Und ich glaube, wir sind dazu berufen, als Gemeinde anderen diese Würde zuzusprechen, weil wir sie selbst von Gott wieder erfahren haben. Und wir können das, indem wir als Gemeinschaft diese Umhüllung, dieser Mantel bedeutet auch Verschwiegenheit. Es ist vorbei. Man redet nicht mehr darüber. Und mit diesem Ring als Symbol, als sichtbares Zeichen, du gehörst zu mir, zu meiner Familie. Du bist wertvoll. Der Vater spricht dem Sohn wieder Würde zu. Und dann Sandalen. Hä? Das können wir nur wissen, wenn wir ein bisschen wissen, was Sandalen bedeutet. Dazu mal war es so, dass wenn ein Gast nach Hause kam, Ich nehme nicht an, dass ihr das macht bei Osterfesten, wenn ein Gast kommt, dass er ihm die Schuhe auszieht und ihm Füße wascht. Wäre mal interessant. Aber das war dazu mal normal. Die Leute kamen und man hat ihnen die Füße gewaschen, den Staub vom Fuß. Und die dann nackt in der Wohnung oder im Haus waren, das waren die Gäste. Die aber in der Familie waren, die hatten Hausschuhe, Sandalen. Und das ist ganz wichtig, wenn es um die Würde geht. Das bedeutet, diese Sandalen sind Zeichen, du hast jetzt eine Aufgabe in der Familie. Du bist wichtig, wir brauchen dich. Ohne dich funktioniert es nicht. Und so ist Gott. Er gibt uns nicht nur, er bedeckt uns nicht nur unsere Scham, er gibt uns nicht nur Würde, sondern er schenkt uns eine Aufgabe. Weil wir Menschen brauchen eine Aufgabe, weil wir darin Sinn und Erfüllung erkennen können. Und genau das gibt uns Gott auch. Auch das können wir übrigens als Gemeinde tun, wenn wir einander Aufgaben geben. Das ist nicht nur, oh, wir suchen noch einen Job, sondern mit dem geben wir dem anderen Würde. Du bist wertvoll, wir brauchen dich. Und schließlich das große Fest, der Champagner, was auch immer. Das große Fest wird gefeiert. Das ist so schön, die Karfreitag, diese Tage. Ich hoffe, ihr macht große Feste. Das ist so wichtig, das gehört dazu. Man muss es feiern, man muss es zelebrieren. Man muss zelebrieren, dass das Alte vergangen ist. Es ist vorbei. Jetzt ist etwas Neues. Du hast Würde bekommen. Gott schenkt dir Würde. Und es ist mein Gebet, dass du persönlich diese Würde immer wieder neu begreifst, die Gott dir schenkt. Und dass ihr als Gemeinde es erleben dürft, einen Raum der Gnade zu schaffen, wo ihr euch gegenseitig diese Würde auch zusprechen dürft. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, das Kreuz sprengt all unsere Vorstellungskraft. Jesus, was du am Kreuz für uns gemacht hast, ist unfassbar. Unser Leben reicht nicht aus zum Erfassen, was du getan hast. Umso mehr bitten wir dich um deinen Glauben. Hilf unserem Unglauben und lass uns vertrauen, dass du, Jesus, das alles für uns getan hast. Wir danken dir, dass wir am Kreuz Vergebung erfahren für unsere Schuld. Aber noch mehr. Wir bekommen Würde. All unsere Scham gehört der Vergangenheit an. Wir müssen nicht schamrot werden, weil du alles für uns ertragen hast. Herr, wir bitten dich, dass diese Wahrheit in unseren Herzen leuchten darf. Und wir bitten dich um Mut, Kreativität, wie wir diese Würde auch anderen Menschen zusprechen dürfen. Herr, so oft verurteilen wir andere. Vergib uns. Hilf uns, immer mehr diese tiefe Liebe, die du uns gezeigt hast, anderen Menschen zu geben. Schenk uns Demut. Ich bitte dich, dass sie dich erkennen dürfen, immer wieder neu deine Schönheit, in allem Zerbruch, in allen Herausforderungen zu sehen, was du alles schenkst. Herr, wir bitten dich um deine Gnade. Dir gebührt alle Ehre in Ewigkeit. Amen.